Apropos nah, ein Name von Gott ist Yahweh Shammah. Ich bin der Gott, der nahe ist, aber dazu später. Gott hat viele Namen, Jesus hat viele Namen. Manche Religionen haben viele Götter. Wir haben einen lebendigen Gott mit vielen, vielen Namen. Und seine Namen sind gleichzeitig auch seine Eigenschaft, wie er ist, wer er ist. Ich möchte heute in der Predigt die letzte und vorletzte Predigt nochmal aufgreifen. Einfach diese Gedanken vertiefen, da weitergehen. Und zwar, jetzt spinnt es wieder, das ist echt. Einen Moment. Okay. Geht nicht. Jetzt muss ich es irgendwie freier machen. In der letzten Predigt hat der Klaus irgendwie so angedeutet, dass manche unter so einen geistlichen Druck kommen können. Ja? Wenn, oh, das muss ich machen. Ich habe diese Woche ein Zeugnis gehört von einem Mann, der war in einer Glaubensgemeinschaft und der hat so als Zeugnis dann gegeben, jeder wollte besser sein als der andere. Da war so ein richtiger religiöser Leistungsdruck da und da war so viel Druck da und um das Besserwerden, Heiligen und noch mehr. Und das ist so traurig. Aber das passiert, wenn das ohne diese Verbindung, diese innige, intime Beziehung von Gott geschieht. Ja? Wenn ich was machen will, das, was du auch angesprochen hast, aus mir selber raus. Aber wenn ich an dieser Quelle sitze, dann ist es eben nicht anstrengend. Dann ist es die Quelle, aus der wir leben. Ja? Dann ist es einfach normal. Ich weiß nicht, könntest du das mal runterfahren und wieder hoch? Ausschalten und wieder an. Danke. Gehst du schon mal weiter? Genau. Wir hatten letzte Predigt angeschaut aus Apostelgeschichte 17, den Vers 27 vor allen Dingen, wo es darum ging, dass wir Gott umhertastend wahrnehmen können. Ja? Und Klaus, du hast aufgerufen, die Gott noch nicht kennen, er ist nah, er ist da, ja, er ist nicht ferne von uns. Aber auch die, wie wir schon längst unser Leben gehört Jesus, gegeben haben, wir auch. Er ist nicht ferne von uns. Und der letzte Satz, den du gesagt hast, der hat reingeschlagen, finde ich. Du bist immer am richtigen Ort, zur richtigen Zeit, um Gott zu suchen, um ihn in der jetzigen Situation, egal wie es dir gerade geht, wo du stehst, tastend zu fühlen. Er ist nicht ferne von dir. Und ich möchte heute noch eins draufsetzen in der nächsten Folie, wenn es darum geht, in Psalm 139, wenn wir diesen Psalm lesen, was da alles drin steckt. Gott ist überall und würde ich bis ans Ende gehen, du wärst schon da. Nehme ich Flügel der Morgenröte, ja, und bliebe am äußersten Meer, würde auch dort deine Hand mich halten und deine Rechte. Er weiß alles über mich. Er weiß, wie viele Haare wir auf dem Kopf haben. Er weiß, was wir denken. In dem Psalm steht es, ich weiß schon, bevor du sagst, was du sagen wirst. Ja? Ich weiß, was du denkst, weil er hat alles erschaffen. Er hat dich erschaffen, er hat mich erschaffen. Oh, super, danke. Ist doch einfacher, wenn man es vor der Er hat einfach alles erschaffen. Und wir können uns nicht vor ihm verstecken, das kommt auch in dem Psalm total raus. Und dann steht da noch in Vers 16 so wunderbar, du hast mich gesehen, bevor ich geboren war. Jeder Augenblick stand fest, bevor nur einer da war. Das gilt für dich. Und Caro hat in vorletzter Woche über dieses Wort Shammah, ja, gepredigt, dieses Bewahren, Behalten, Behüten, Acht geben. Und genauso wie wir Gottes Wort bewahren sollen, ja, diese ganzen Punkte, wie geht es, wie machen wir das und so weiter. Irgendwie hatte ich dann so Gedanken, ja, so ist ja Gott auch. Er ist doch der Hüter. Er verwahrt uns doch auch, ja. Da gibt es einen Bibelvers, wir sind mit Christus in ihm verborgen. Das finde ich, oh, das ist wunderbar, ja. Wir sind verborgen, er hält uns. Und in Psalm 16, Vers 1 steht, bewahre mich, Gott, denn ich traue auf dich. Da steckt dieses Bewahre drin. Oder behüte mich wie einen Augapfel im Auge. Das Habt ihr ja letzte Woche so plastisch, ja, euch vorstellen können, so sind wir für Gott, wir sind wie sein Augapfel, ja. Das wird auch übers Volk Israel gesagt. Und im Neuen Testament, da begegnet uns dieses Bewahren auch, unter Terrero, oder wie immer das auch mal ausspricht. In Johannes 17, da sagt Jesus, Vater, erhalte sie in deinem Namen, also die Jünger und alle, die darauf folgen, das sind wir hier heute, erhalte sie, bewahre sie. 1. Petrus 1, Vers 5, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben zum Heil. Wir werden bewahrt. Und ich finde es eine wunderbare Vorstellung, dass wir Gott so wertvoll sind, weil man bewahrt nur etwas, man behütet was, wenn man es wertvoll findet, oder? Und ja, das ist mein Gebet, dass das heute durchkommt, an welchen Gott wir glauben. Wir glauben an den Gott, der dich und mich bewahrt. Er hat uns doch errettet, er hat uns doch erschaffen. Es war doch seine Idee, dass es mich und dich heute hier auf der Erde gibt. Das haben wir uns auch nicht selber überlegt. Er hat uns geschaffen zum Lob seiner Herrlichkeit, steht im Epheserbrief. Er will Gemeinschaft mit uns, mit dir und mir ganz persönlich, eine persönliche Gemeinschaft. Und ich habe so gedacht, es ist doch wie in einer Familie auch. Ich kann sagen, ich liebe meine Familie. Ja, wenn es dir vielleicht so geht, ah ja, wie soll Gott mich sehen bei allen anderen? Und die sind ja, ja. Wenn ich sage, ich liebe meine Familie, dann hört sich das erstmal so ein bisschen globaler an. Aber damit meine ich doch, ich liebe jeden Einzelnen davon, meinen Mann, meinen älteren Sohn, meinen jüngeren Sohn. Ich habe doch alle ganz persönlich, ich habe doch eine persönliche Beziehung zu jedem Einzelnen, eine ganz individuelle Liebe auch. Ja, die zeigt sich ganz unterschiedlich. Aber ich liebe meine Familie und so ist es auch. Gott liebt seine Kinder, aber er liebt auch dich und mich ganz speziell, weil er hat dich erschaffen mit all deinen Ecken und Kanten und tollen Dingen. Er hat uns erschaffen. Und sein Name ist Yahweh Shammah. Das begegnet uns im Hesekiel 48, 35. Da prophezeit der Hesekiel, das ist ganz am Ende, eigentlich ist der letzte Vers von dem ganzen Hesekiel-Brief, von dem ganzen Hesekiel. Und das war ein Prophet, der hat so viel erlebt, der hat so viel gesehen. Er war unter den Weggeführten, er kam, ich weiß jetzt gar nicht, zusammen mit Daniel, aber auf jeden Fall kam er bei der Deportation nach Babylon. Und dann kamen immer wieder Berichte, wie es in Jerusalem geht und Katastrophe. Und mitten da rein, ganz am Schluss, kriegt er diese Vision von diesem Tempel, von diesem Tempelgebäude, ganz klar, ganz, ganz akkurate Angaben von diesem Tempel, der gebaut werden soll oder gebaut wird oder noch kommt. Er sieht ihn und da war so viel Hoffnung drin. Da war so viel Hoffnung drin. Und dann steht, und der Name dieser Stadt, die Gott ihm sehen ließ, die heißt von nun an, hier ist der Herr, Yahweh Shammah. Der Herr ist gegenwärtig, der Herr ist hier, der Herr wird dort sein, er wird dort sein. Da ist ein Versprechen drin, er wird dort sein. Und das wollte er schon von Anfang an, er wollte uns schon immer nah sein. Schon von Anfang an bei Adam und Eva. Wir lesen über den Yahweh Shammah, so steht es nicht wirklich so drin, aber sein Charakter, sein Wesen war doch schon im Garten. Als es heißt von Adam und Eva, sie gingen spazieren in der Kühle des Abends. Ja? Da war Gemeinschaft da, er war nah. Yahweh Shammah zeigt sich bei den Bündnissen, bei den Menschen, bei Noah. Ja, er war nah, er hat, ich finde es so stark, die gingen alle in die Arche rein und dann heißt es, und Gott schloss die Tür zu. Ja? Er war da, er war einfach da, er war nah. Er zeigt sich im Bund von Abraham, die ganze Geschichte Abraham, Isaak, Jakob. Der Herr ist nah, er zeigt sich bei Mose und dem ganzen Volk Israel immer wieder. Da ist Begegnung mit Gott wieder neu möglich. Warum? Er gibt die Stiftshütte, er sagt, ich will hier einen Ort der Begegnung, schaffe diesen Ort der Begegnung. Ja, es war das Zeichen von Gottes Gegenwart, diese Stiftshütte. Oder die Wolke und Feuersäule, diese Schekina, diese Herrlichkeitswolke. Das war sichtbar die Gegenwart Gottes. Und dann begegnet uns auch der Yahweh Shammah in den Liedern von David. Ach so, das geht weiter hier. Genau. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind. Und er hilft denen, die zerschlagenen Geistes sind. Oder er singt darüber, der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen, allen, die ihn in Wahrheit anrufen. So haben wir es doch erlebt, die wir bekehrt sind, die wir dieses Erlebnis hatten, dass wir wussten, wir sind verloren ohne ihn. Und wir haben in Wahrheit haben wir ihn angerufen. Und er war da, er war nahe, hat uns neues Leben geschenkt. Und dieser Yahweh Shammah, er ruft durch seine Propheten, seinem Volk, fortwährend hat er das gemacht, zu: Sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Das sind jetzt nur zwei Stellen aufgeführt. Das geht eigentlich durch, immer wieder. Ich will ihr Gott sein, sie sollen mein Volk sein. In Hesekiel, meine Wohnung wird bei ihnen sein. Wohnung. Wohnung heißt viel, ist es nicht besuchen, Wohnung heißt wohnen. Wir alle wissen, was wohnen heißt. In Zacharja, an jenem Tag werden sich viele Heidenvölker dem Herrn anschließen und sie sollen mein Volk sein und ich werde in deiner Mitte Wohnung machen. Ja, das steht noch aus, da gehören wir dazu. Wir, die Heidenvölker, haben uns angeschlossen. Wir sind eins gemacht worden. Und dann der Yahweh Shammah im neuen Bund. In Epheser steht: Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, nahe gebracht worden durch das Blut des Christus. Und wir haben es uns angeschaut, als wir die Stiftshütte angeschaut haben. Ein paar Mal waren ja etliche Sonntage. Jesus hat diese Stiftshütte erfüllt in seiner Person. Ja, wir sind nah geworden, was früher nur der hohe Priester einmal im Jahr durfte, nämlich zu der Bundeslade, in dieses Allerheiligste hinein. Da lesen wir, als Jesus gesagt hat, es ist vollbracht, von oben nach unten steht noch drin, von oben nach unten, nicht einer, der da unten vielleicht ein bisschen gerissen hat, ja, der ist zerrissen von oben, der Vorhang zum Allerheiligsten. Und damit hat Gott absolut unmissverständlich eigentlich gezeigt, der Weg ist frei. Es ist, ihr seid jetzt, beginnt was Neues. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Was heißt ewiges Leben hat? Im Strong-Verzeichnis, da steht Äon für ewig, das heißt immerwährend, es hört niemals auf. Es ist einfach für immer, ja, für immer. Zoe, das Leben, das ist das göttliche Leben Gottes. Und Echo, das Haben, Halten, gebunden sein an etwas. Ich halte fest. Was heißt es jetzt ganz jetzt übersetzt für uns? Wobei man da noch die Grammatikform, das fand ich auch noch spannend, stand dann drin. Diese Grammatikform, die hier benutzt wird, das ist nicht was Abgeschlossenes, sondern es ist eine lineare Handlung. Es ist was nicht Abgeschlossenes. Es währt fort. Und es wird erwartet, dass ich die Bitte, noch eins zurück. Nochmal, es wird erwartet, dass sich die Bedingung erfüllt. Also die Schlussfolgerung wird notwendig, nämlich damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das ist eine ganz logische Schlussfolgerung. Wenn dann, ja, damit jeder, es wird so sein, da ist, ich fand das nochmal irgendwie stark, weil das nochmal so betont wird, das ist, das hat Gott gesprochen und Gottes Wort ist wahr. Das heißt, dass ewiges Leben, jetzt das nächste, ewiges Leben haben heißt, ich bin in Christus. Das heißt, ich kann absolut davon ausgehen, dass ich, wenn ich an Jesus Christus glaube, fortwährend an dieses göttliche Leben gebunden bin, dieses Haben gebunden bin. In ihm, ich bin in ihm, ich bin in Christus. Ewiges Leben haben bedeutet, ich bin in Christus. Ich befinde mich im ewigen Leben. Weil wenn man da das Fässchen aufmacht, aus dem Fässchen wird ein Fluss, aus dem Fluss wird ein Meer. Das ist irgendwie, das lässt sich nicht alles auf so, ja, irgendwie definieren. Da macht man was auf. Da, Gott ist nicht so, Gott lässt sich irgendwie nicht so beschreiben in so ein Kästchen rein. Ich glaube, wir haben das alles schon erlebt. Da gibt es eigentlich kaum Worte dafür. Und so ist es auch mit dem ewigen Leben. Das ist eins davon, ist, ich bin in Christus. Und das ist noch nicht abgeschlossen, bis ich laut Paulus den Lauf vollendet habe. Und in Johannes 11, 25, da sagt Jesus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Er ist selber das Leben, er ist die Quelle des Lebens. Er ist das Leben, er hat dieses ewige Leben. Aus ihm sprudelt es, er sprudelt es in uns hinein, steht, das hast du vorgelesen. Da ist so viel noch. Jesus hatte dieses Leben in sich und warum? Er war eins mit dem Vater. Er hat den Vater gekannt. Er sagt, alles ist mir übergeben von meinem Vater. Niemand kennt den Sohn als nur der Vater. Und niemand kennt den Vater als nur den Sohn. Und Achtung, und wem es der Sohn offenbaren will. Will er? Will Jesus uns den Vater offenbaren? Auf jeden Fall, denn er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Er ist doch der Weg. Er will doch diesen Weg bereiten. Er will uns diesen Vater offenbaren, lieb machen, teuer machen, zeigen, den Weg zeigen. Also was ist das nochmal zum ewigen Leben? Was ist das ewige Leben? Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, nämlich Jesus Christus, erkennen. Also Gott erkennen, das ist ewiges Leben. Und was heißt erkennen? Hartwig hat auch schon, hat es ja im Seminar auch schon beschrieben, was diese drei Erkennungssachen, Wort, Heiliger Geist und noch was, das dritte noch, genau. Und in dem Erkennen, da steckt auch so viel. Und da habe ich auch bei Strong, bei diesem Verzeichnis, da sind so viele Wörter für dieses Erkennen, was da dahinter steckt. Da ist Kennenlernen drin. Ich mache jetzt nur mal ein paar. Kennenlernen, da ist Unterscheiden. Ich kenne jemanden so, dass ich einfach unterscheiden kann, ob er es ist oder ob er es nicht ist. Da ist Austausch drin in dem Erkennen. Da ist tiefer Kennenlernen. Da sind persönliche Erfahrungen drin. Ich kenne jemand, ich werde intim mit jemand, ich achte jemand. Ich sehe, ich erlebe was. Ich sehe es mit eigenen Augen. Etwas entdecken, etwas an sich erfahren und erleben. Und das möchte er, dass wir das machen. Erkenntnis, das ist nicht Wissen. Ja, ich kenne es, ich weiß es. Und ja, nee, Erkenntnis, da steckt Beziehung dahinter. Ich weiß nicht, ob er die Geschichte kennt von David, als er das Volk zählen ließ. Gott hat ganz klar gesprochen, man darf das Volk nicht zählen, außer er ordnet es an. Er hat es dann doch getan, aus irgendwelchen Gründen. Und dann kam der Prophet zu ihm und hat gesagt, oder er hat selber erkannt, er hat eine große, schwere Sünde getan. Und dann hat Gott ihm die Wahl gegeben zwischen drei Dingen. Hungersnot, Krieg, Pest. Und über die Pest, da steht, dass der Engel des Herrn Verderben anrichte im ganzen Gebiet Israel. Und dann hat er die drei Möglichkeiten gesehen und mich bewegt es immer wieder neu. David hat dann zu Gott gesagt, dem Seher, mir ist sehr Angst, doch ich will in die Hand des Herrn fallen, denn seine Barmherzigkeit ist sehr groß, aber ich will nicht in Menschenhände fallen. Da ließ der Herr eine Pest über Israel kommen, sodass 70.000 Menschen aus Israel fielen. In diesem Moment war klar, da kommt was, aber Davids Entscheidung, diese Ehrfurcht gepaart, aber mit, er hat Gott gekannt. Er hat ihn gekannt als diesen barmherzigen, gnädigen, treuen Gott, der absolut Wahrheit ist, der gerecht ist. Und da wird was kommen, das bringt Schaden. Aber wir können uns in seine Hand begeben, weil er ist auch barmherzig und gnädig. Und das hat er auch dann erlebt an dieser Tenne, wo dann später im Prinzip der Tempel errichtet wurde. Diese Tenne Onans auf dem Berg Moria. Ja, das hat so eine Geschichte und alles passt wieder zusammen. Aber so das Wichtigste ist, Gott wollte nur in die Hände seines Gottes fallen. Und das ist, und wenn es nur das ist, wenn ihr heute mitnimmt, was ihr heute mitnehmt, lasst euch in Gottes Hände fallen. Vielleicht gefällt uns nicht, was mit unserem Leben, wie es gerade aussieht, aber in seinen Händen sind wir absolut sicher. Und da ist es das Beste, was uns passieren kann, ist in seiner Hand. Der beste Plan, der beste Trost dann von innen her, wenn es uns nicht gefällt, wenn wir Schwierigkeiten haben. Aber wir sind in seiner Hand und er ist uns nah. Er ist Yahweh Shammah. David hat Gott kennengelernt. Er wusste, er ist gnädig. Ich bitte den Gott unseres Herrn Jesus Christus, den Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Einsicht zu schenken, damit eure Erkenntnis von Gott immer größer wird. Das schreibt der Paulus an die Epheser. Das schreibt er an uns. Er möchte, dass unsere Erkenntnis, ihn kennenlernen, alles, was wir vorher da gelesen haben, immer größer wird. Dieser Gott, Yahweh Shammah, er will uns nahe sein. Gott will dir nahe sein. Willst du ihm nahe sein? Lässt du das zu? Nahst du dich zu Gott? Dieser gleiche David schreibt, Gott nahe zu sein ist mein Glück. Das war mal eine Jahreslosung. In der Schlachter steht, mir ist die Nähe Gottes köstlich. Oder der Luther, das ist meine Freude, dass ich mich an Gott halte. Zu Gott halte. Wie können wir Gott nahe kommen? Und da ist eigentlich eine Antwort, ihn anbeten. Mit Anbetung, mit Lobpreis, aber Anbetung, da kommen wir ihm ganz schön nahe. Ich weiß, haben viele von euch wahrscheinlich erlebt schon. Da kommen wir ihm ganz nah. Und mich hat mal ein Bekannter gefragt, der ist ungläubig, hat so gesagt, also eins findet er ja schon komisch. Dieses ganze Lob Gottes, diese ganzen Lieder zu Gott, hat es Gott wirklich nötig, angebetet zu werden? Im Sinne von, hat er das wirklich nötig, dass er sieht, da fallen alle hin und beten ihn an? Ja, er ist Gott. Er ist heilig. Er ist anbetungswürdig. Ob jetzt sich jemand niederfällt oder nicht, er ist Gott. Er ist der König und nee, er hat es nicht nötig. Aber wir haben es nötig. Wir haben es ganz schön nötig, an Gott anzubeten, weil dann sind wir auch am richtigen Ort zur richtigen Zeit. Und ich weiß nicht, mir geht es so, wenn ich Gott anbete, dann komme ich irgendwie, ich weiß nicht, ich komme so irgendwie in die Spur wieder. Ich weiß wieder, ja, wo ich herkomme, was es heißt, wer ich bin, wer Gott ist. Da ist irgendwie, justiert es sich ganz neu, wie so im Navi, im Auto, wenn ich da auf den Knopf drücke da irgendwo, dann justiert es, manchmal dreht sich dann so der Bildschirm und dann sehe ich wieder die Strecke so von meiner Sicht aus. Und manchmal hat es sich so verdreht. Und so geht es mir, wenn ich Gott anbete, da bin ich irgendwie genau am richtigen Ort zur richtigen Zeit. Wenn ich über ihn nachdenke, wenn ich ihn anschaue. Und wie geht Gott anbeten? Ganz praktisch, nämlich auch ohne Instrument. Ja, Instrument ist schön, wenn man in Gemeinschaft ist, aber so ganz praktisch, ja, zu Hause, wenn man vielleicht überhaupt kein Instrument spielt, geht das? Können wir Gott anbeten? Fehlt da nicht irgendwie? Na, könnte ich nicht vielleicht bei Spotify so eine, wenigstens im Hintergrund was abspielen? Nee, für Anbetung muss man sich nur einlassen. Und in dem Nur, da steckt jetzt, glaube ich, ganz viel, da stecken Gedanken drin, da steckt Telefon drin, da steckt Arbeitsvorbereitung im Kopf schon, da stecken die Pläne für den heutigen Tag schon drin. da ist Ablenkung. Ich will gar nicht zur Ruhe kommen. Da ist vielleicht Aktionstrieb. Nee, ich muss jetzt das und das noch machen. Ja. Lustlosigkeit, da steckt ganz viel drin, Trägheit in dem Nur. Aber wenn man das macht, wenn man sich entschieden hat, dann fange ich an, wenn ich mich dann dazu entschieden habe, dann fange ich an, Gott zu sagen, was ich über ihn weiß. Wie ich ihn schon erlebt habe. Das ist so, was, wie er ist. Wenn ich dann so anfange, dann ist es Anbetung. Und wir können davon lernen, aus den Gebeten, aus den Segenswünschen der Bibel, wenn du mal alles rausschreibst, wo Menschen zu Gott wirklich gebetet haben, wo Menschen Gott erhoben haben. Du wirst immer sehen, sie beschreiben, wie er ist, was er getan hat, was er für sie getan hat, was er für sie tun wird oder für die künftige Generation, sein Wesen. Der Nehemia, der betet, du bist der Herr, du allein. Du hast den Himmel gemacht, die Erde und alles, was auf ihr ist. Die Meere und alles, was in ihnen ist. Du erhältst alles am Leben und das Herr des Himmels betet dich an. Und dann kann er weitergehen und sich das Ganze vorstellen. Und er ist mitten in der Anbetung. Oder der Mose, du bist der starke Gott, barmherzig, gnädig, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue. Da kann man weiterdenken, was heißt es denn? Was heißt, du bist treu? Wo warst du denn schon treu in meinem Leben? Wo habe ich dich erlebt? Da sind wir mittendrin in der Anbetung. Der Herr ist ewiger Gott, der Schöpfer der ganzen Erde. Er wird nicht matt oder müde. Sein Verstand ist unergründlich. Er gibt den Erschöpften neue Kraft. Er gibt den Kraftlosen reiche Stärke. Und wir sind mittendrin in der Anbetung. Wir danken ihm. Er gibt uns Kraft. Meditation heißt ganz einfach übersetzt auf Lateinisch Nachdenken. Es ist eine sinnende Betrachtung. Ich denke, bei uns ist es einfach ein bisschen fernöstlich geprägt oder irgendwie bei mir war es immer eher ja, so geprägt. Ah nee, Meditation, nee, das ist nichts. Aber eigentlich heißt es, es ist ein aktives, heiliges Nachdenken in der Gegenwart Gottes und das können wir tun. Wir beziehen uns auf Gott selber. Nicht das Meditieren ist irgendwie unser Glaube oder die Kraft, die wir daraus, hast du schon meditiert? Wir meditieren wegen etwas und nicht wegen etwas, wegen jemand. Wir meditieren über eine Person, über diesen großen Gott meditieren wir. Und das heißt Gemeinschaft mit ihm haben. Das heißt ihn mehr und mehr erkennen. Und seine Wahrheit beeinflusst dann wieder mich und meinen Verstand. Wenn ich Gott anbete, wenn ich ihn mehr und mehr erkenne, dann heißt es, ich entdecke seine Größe und Herrlichkeit. Ich bin da irgendwie ganz, ganz am Anfang. Ich wünsche mir das einfach mehr und mehr, dass ich mich viel mehr darauf einlasse, diese Entscheidung treffe und ich bete dich jetzt an. Und wenn ich ihn anbete, wenn ich ihn mehr und mehr erkenne, dann erkenne ich seine Größe, Herrlichkeit, Heiligkeit. Er wird mir heilig und dann passiert Folgendes. Auf der einen Seite demütigt es mich, weil ich eben, ich komme wieder in meinen richtigen Stand vor ihm. Ja, mich packt vielleicht diese Ehrfurcht vor ihm. Ich habe nichts, ich war verloren ohne ihn. Aber das, ja, ich werde über meine Sündhaftigkeit wird mir so klar. Und auf der anderen Seite ermutigt es mich unglaublich und stärkt mich, wenn ich ihn anschaue, weil er ja genau für mich gekommen ist. Er ist ja genau gekommen, um die Sünder zu retten. Er ist doch genau dafür gekommen. Wir sind in Christus und wir leben aus seiner Gnade. Und beides führt zu diesem Frieden, den man einfach nicht beschreiben kann. Dieses Innere, was der Verstand nicht erklären kann, diese Kraft, die daraus entsteht, diese Freude an ihm und das wächst, diese drei Dinge wachsen und das wünsche ich mir für mich, für euch, dass wir uns darauf einlassen, weil Gottes Nähe, die verändert uns. Das glaube ich, das gibt ja so viele Zeugnisse davon. Ja, das hat dich doch verändert. Du hast ihm geglaubt, du hast das Wort genommen und hast gesagt, ich sehe nichts davon, aber ich glaub's. Und das nehme ich jetzt. Und das hat dich verändert, weil du in dem Moment ihm, der war so nah, der ist nah. Wir sehen das an Zachäus, er wollte Jesus auch begegnen. Er steigt auf diesen Maulbeerbaum, wie immer der auch hochgekommen ist, weil er war sehr klein, aber er kommt da hoch und Jesus kommt zu ihm, dem Zöllner, dem Sünder, kommt ins Haus und es verändert ihn. Nicht die Idee von Jesus, die er hat, von alles soll schöner werden, besser werden. Jesus selbst hat ihn verändert. Diese Begegnung mit Jesus, und das brauchen wir. Wir brauchen diese Begegnung, dieses Erkennen von Gott. Corrie ten Boom hat gesagt, wenn sie auf die Welt schauen, dann verzweifeln sie. Wenn sie auf sich selbst schauen, dann werden sie depressiv. Aber wenn sie auf Jesus schauen, dann werden sie Ruhe finden. Je mehr du auf Jesus schaust, desto mehr wirst du ihm ähnlich. So ist es doch. Wenn wir seine Worte betrachten, er selber ist das Wort. Es fängt an, in uns zu leben. Und das ist auch unsere Berufung. Unsere Berufung ist die Gemeinschaft mit dem Sohn. Gott beruft nicht zum Dienst für ihn. Er beruft uns für die Gemeinschaft mit ihm. Das ist unsere erste Berufung. Bei allem, wenn du dich mal fragst, oh, was ist meine Berufung? Deine Berufung ist die Gemeinschaft mit dem Sohn. Er will dich sehen. Er will dich hören. Er will dir Dinge offenbaren. Er ist nicht enttäuscht über dich, warum du jetzt heute Morgen keine Zeit für ihn hattest. Echt, oh, diese falschen Dinger können wir echt in die Tonne treten. Er möchte, dass wir zu ihm kommen, dass wir Gemeinschaft haben, weil er weiß, was es mit uns macht. Weil er uns erschaffen hat, weil er uns zur Gemeinschaft erschaffen hat. Er sehnt sich danach, er freut sich über uns, wenn wir mit ihm Zeit verbringen. Wenn wir nach Worten suchen für ihn. Seine Nähe ist überlebensnotwendig, habe ich da stehen. Für mich jedenfalls. Alles andere macht nämlich leer. Schlaucht. Ist irgendwie eigen gemacht. Das wollen wir doch nicht. Wir wollen das nicht mehr, oder? Nein. Gott nahe sein im neuen Bund. Und deswegen hat Jesus gesagt, ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Ey, das ist nah. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann. Denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und er wird in euch sein. Wir haben den Heiligen Geist bekommen im neuen Bund. Näher geht's doch gar nicht in uns. Also wenn wir beten, wir müssen nicht mal, die Gebete können wegen mir an der Decke hängen bleiben. Macht nichts, dann kommen sie ja wieder zurück. Der ist doch in uns. Wir müssen doch nicht zu irgendeinem Fernen, er ist nicht ferne von uns. Wir müssen nicht zu einem fernen Gott beten. Und als er mit ihnen zusammen war, gebot er ihnen, nicht von Jerusalem zu weichen, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten. Und dann, ihr aber sollt mit Heiligem Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis ans Ende der Erde. Das hast du doch gerade vorgelesen. Er sprach vom Heiligen Geist, wo er gesagt hat, Ströme lebendigen Wassers wird aus eurem Leib fließen. Das ist dieser Heilige Geist, der über uns kommt, ja? Jesus ist der Täufer im Heiligen Geist. Und in 1. Korinther 14, da schreibt der Paulus, strebt nach der Liebe, doch bemüht euch auch eifrig um die Geisteswirkungen. Am meisten aber, dass ihr weissagt. Denn wer in Sprachen redet, der redet nicht nur für Menschen, sondern für Gott. Denn niemand versteht es, sondern er redet Geheimnisse im Geist. Wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Wer aber weissagt, erbaut die Gemeinde. Ich wünschte, dass ihr alle in Sprachen reden würdet, noch viel mehr aber, dass ihr weissagen würdet. Dieser Heilige Geist, den Gott gegeben hat, den Jesus, der Täufer, gegeben hat, er redet Geheimnisse im Geist. Er ist in uns. Er erbaut uns. Er erbaut unseren Glauben. Gott ist uns so nah, dass er uns da voll ausgestattet hat, mit ihm Gemeinschaft zu haben, durch den Heiligen Geist. Und das, wenn ihr mal alle Briefe durchgeht, immer wieder, und die Gemeinschaft im Heiligen Geist, kommt immer wieder dieser Vers bei so Segenswünschen. Und ich darf mit dieser Sprache des Heiligen Geistes Gott anbeten, wenn mir die Worte fehlen. Das ist eins der größten Geschenke, ja, die er uns gemacht hat. Und wenn du das noch nicht so erlebst, dann such und lese doch diese sämtlichen Bibelstellen, wo es darum geht, über den Heiligen Geist, über das Sprachengebet, über die Geisteswirkung. Lese es doch mal mit der Einstellung, ich lasse mich nicht mehr abhalten von irgendwelchen Lehren, die ich bisher gehört habe, von irgendwelchen Denominationen, denen ich vielleicht gehört habe oder noch gehöre. Ich möchte die Wahrheit, ich jedenfalls möchte das. Ich möchte dem Jesus nachfolgen und nicht einer Denomination, die so und so das so sagt. Ich möchte ihn kennenlernen, das, was er für mich hat. Und wenn er das für mich hat, hey, dann will ich es doch. Wer bin ich dann, dass ich sage, nee, das brauche ich jetzt nicht. Du willst mich zwar taufen, Jesus, im Heiligen Geist, aber es geht auch so. Nein, wenn er was hat, dann dürfen wir das doch empfangen. Und das will ich. Ich strecke mich nach dieser Wahrheit aus. Was hindert mich, was hindert dich, das zu empfangen? Und im 1. Korinther 3, Vers 16, da steht, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid? Und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Und da sind wir wieder bei diesem Vers, wo der Hesekiel auf diesen Tempel blickt und eigentlich im neuen Bund, wir sind der Tempel, ja? Yahweh Shammah, er ist in uns, er ist uns so nah, der Herr ist gegenwärtig. Und Vater im Himmel, es ist eigentlich kaum zu erfassen, kaum zu begreifen, was das alles heißt und wie, ja, das ist so tief und das sind so viele Gedanken über dich und Worte, wie du dich beschreibst. Aber ich danke dir auch, dass in deinem Wort steht, dass wir die Breite, die Höhe, die Tiefe, dass wir sie erkennen können. Einfach immer mehr, dass wir dich immer tiefer kennenlernen dürfen. Ich danke dir für deinen Heiligen Geist, den du gegeben hast, dass wir dich immer besser kennenlernen, dass wir dich erkennen, dass wir Gemeinschaft mit dir haben können. Ich danke dir für dein Wort. Du selber bist das Wort, Jesus. Ich danke dir, dass das Gemeinschaft heißt. Wenn wir dein Wort lesen, in diesem Begreifen, dass wir dich drin finden und mit dir Gemeinschaft haben. Herr, und das bete ich für uns. Ich bete um eine neue Leidenschaft, in deinem Wort zu lesen, in der Bibel zu lesen, die Bibel aufzuschlagen und zu sagen, ich möchte dir, dem lebendigen Gott begegnen, dem Yahweh Shammah. Vater im Himmel, wir beten dich an als diesen Gott, der uns nahe ist, der schon immer uns nahe sein wollte. Und ich bete, dass wirklich alle Hindernisse, die uns zurückhalten, dich überhaupt kennenzulernen als den Retter oder dich immer tiefer kennenzulernen, dass das zerfällt oder zerplatzt wie so eine Seifenblase und wir uns vertrauensvoll in deine Hände begeben, so wie es der David auch gemacht hat. Er wusste, wer du bist, wie du bist. Ich danke dir, dass du für uns bist. Ich danke dir, dass es wahr ist, dass du nahe bist. Wir loben und preisen deinen Namen. In Jesu Namen. Amen.